Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ich kenne niemanden, der ihn sich noch nicht gewünscht hat, den Zettel vom Himmel. Auf dem Zettel, wo draufsteht, das ist dein Beruf. Oder warum ist mir dieses und jenes passiert? Gott, was ist deine Berufung für mein Leben? Ist das mein Partner oder ist das nicht? Gott, zeig mir doch deinen Willen. Zumindest habe ich mir diesen Wunsch mal gestellt in meinem FSJ. Oh Gott, zeig mir doch einfach, was du willst. Was ist deine Berufung für mein Leben? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist der Titel der Predigt heute. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es geht ums Thema Berufung. Und zwar schauen wir ins Buch Esther. Wir hatten ja zwei Predigtthemen schon zum Buch Esther. Und heute ist quasi der Abschluss der Reihe. Und da geht es um Berufung. Wie beruft mich Gott? Oder Gott beruft mich und wie kann ich es annehmen oder auch nicht? Und was heißt es dann, mutige Schritte mit Gott zu gehen? Mit dem Wissen, Gott hat letzten Endes einen guten Plan, er hat einen viel größeren Plan oder größeren Sicht als wir. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nochmal kurz zum Rückblick. Das jüdische Volk ist ja noch in der Diaspora, also ist quasi nicht mehr in Israel, sondern ist schon seit 200 Jahren nicht mehr quasi zu Hause, sind überall verstreut. Die wurden ja von den Babyloniern quasi ins Exil geführt. Und jetzt sind aber die Perser, das Perserreich ist jetzt an der Macht. Und die Geschichte von Esther spielt hauptsächlich in der Hauptstadt des Persischen Reiches, und zwar in Susa. Und es gab schon mehrere Rückführungen wieder, wo man wieder zurück durfte nach Israel. Aber es gab immer noch viele Israeliten, Juden, die schon in diesen 200 Jahren an diesem Ort, wo sie waren, sich irgendwie wohlgefühlt haben, aber immer noch Juden waren, immer noch den gleichen Gott angebetet haben. Im ersten Teil ging es ja um die Esther, wie sie Königin geworden ist. Und man denkt immer, oh, das ist richtig toll, Herr Königin, das will doch mal jeder werden. Also jetzt ich nicht, aber das ist doch ein richtig cooles Ding, mal Königin zu werden. Aber wir haben im ersten Predigt haben wir gehört, dass es echt auch schwierige Zeiten gab, dass eben Gott in guten wie aber auch in schwierigen Zeiten da ist. Und in der zweiten Predigt ging es um den Haman. Haman, der zweitmächtigste Mann im Reich nach dem König und der ein besonderes Lebensmotto hatte: Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das war so sein Lebensmotto und jetzt ist er zweitmächtigster Mann geworden. Und dieser Haman, der hat einen mörderischen, teuflischen Plan ausgeheckt. Und zwar gab es einen, der hat sich nicht ihm gebeugt. Er wollte ihm nicht die Ehre geben, die ihm zugestanden ist. Und es war Mordechai und war noch ausgerechnet ein Jude. Und so hat er gedacht, ich will nicht nur den umbringen, sondern ich will das ganze Volk umbringen. Ich will einen Völkermord durchführen und in 11 Monaten, hat er so ein Los geworfen, sollen alle Juden umgebracht werden. Es gibt kein Recht mehr, man kann Frauen, Kinder, Männer, alle davon töten, man darf sich die Sachen nehmen, das Vieh, die Häuser und es gibt keine Strafverfolgung, sie sind wie vogelfrei. Und als dieser Erlass vom König unterschrieben wird, der hat es sich wahrscheinlich gar nicht groß durchgelesen, hat gesagt, okay, Haman, guter Mann, unterschreibe ich gleich. Und der Erlass wird im kompletten Persischen Reich verteilt. Und in ganz Susa und im ganzen Persischen Reich weinen alle Juden. Sie streuen sich Asche auf ihr Haupt. Und auch Mordechai, er zerreißt seine Klamotten. Es ist ein großes Schluchzen in der ganzen Stadt. Und die Königin Esther, die ist ja in ihrem königlichen Palast, die ist ja schön weit weg von dem eigentlichen Leben. So ein bisschen wie in so einer Parallelwelt, aber trotzdem hört sie, was in dieser Stadt los ist. Sie schickt den Boten zu Mordechai, zu ihrem Onkel und fragt, hey, was ist denn los? Was ist in dieser Stadt los? Warum weinen alle? Und Mordechai schickt wieder einen Boten zurück und sagt, hast du nicht mitbekommen, da gibt es dieses Edikt, dieses Gesetz des Königs, dass in 11 Monaten ein Völkermord stattfinden soll. Und zwar an deinem Volk. Und Mordechai sagt, du bist jetzt Königin, geh doch zum König hin und bitte ihn, dass er dieses Gesetz ändert. Du hast den Einfluss. Und Esthers Antwort möchte ich vorlesen. Und zwar in Esther Kapitel 4, Vers 11. Die Esther sagt, alle Leute kennen das Gesetz, die Beamten des Königs sowie alle aus den Provinzen. Wer ungebeten zum König in den inneren Hof geht, der wird getötet. Gleich ob Mann oder Frau oder Königin. Der König hat aber einen goldenen Herrscherstab. Nur wem er den entgegenstreckt, der bleibt am Leben. Und ich bin jetzt schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingebeten worden. Diese Situation muss man sich so vorstellen, da ist jemand reingekommen zum König, wollte eine Audienz, wollte ihm irgendwas sagen. Und wenn der König einen schlechten Tag hatte oder der irgendwie komisch ausgesehen hatte oder irgendwas und er seinen Stab nicht gehoben hat und in diesem Raum Stille war, dann wurde die Person abgeführt und hingerichtet. Und es hat auch für die Königin gegolten. Sie sagt nichts anderes als, tut mir leid, ich kann hier nichts ausrichten. Ich bin hier irgendwie in der falschen Position. Ich fühle mich irgendwie nicht so berufen. Und das ist mein erster Punkt. Bin ich bereit für Gottes Berufung? Das ist ja so eine richtig tolle Berufungsgeschichte. Hey, magst du das machen? Willst du nicht Teil des Gottes Plan sein? Das ist doch das, was wir auch wollen. Mit Gott Geschichte schreiben. Da sind wir alle dabei. Aber in der Realität ist es dann doch irgendwie schwieriger. Diese ganzen Filme, die zeigen einem so, hey, jeder kann große Dinge tun. Das sind Superheldenfilme, das ist meistens so ein Angsthase, aus dem wird dann ein mutiger Weltretter. Wer ist da nicht dabei? Aber im echten Leben scheint Gottes Ruf, Berufung, Auftrag doch manchmal viel zu groß zu sein. Was? Ich? Da musst du dich wohl verwechseln. Das Risiko ist doch viel zu groß. Außerdem habe ich jetzt gerade keine Zeit. Frag mich doch in 5 bis 10 Jahren. Ich würde da noch gerne Weiterbildung machen. Außerdem kann ich nicht so gut reden. Oder ich kann mit den Leuten irgendwie nicht so gut. Oder ich fühle mich da nicht so wohl. Frag doch vielleicht noch den und den vielleicht. Aber jetzt gerade nicht so. Ich fühle mich gerade nicht so berufen. Bin ich bereit für Gottes Berufung, wenn Gott mich ruft, mir eine Aufgabe gibt, die mir nicht so gefällt? Die Esther ist es jedenfalls erstmal nicht. Ich komme zum zweiten Punkt. Ich bin bereit, Gottes Berufung anzunehmen. Ich stehe vor einer Entscheidung. Entweder annehmen oder ablehnen. Und der Mordechai, er weiß, er muss jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und er schickt nochmal einen Boten hin und sagt der Esther 3 Gründe, warum sie das machen sollen. Der erste ist, der liegt ja eigentlich auf der Hand, Esther, du bist selber Jüdin, also wenn es doof läuft, stirbst du jetzt oder in 11 Monaten. Aber das Gesetz des Königs gilt für alle Juden. Der zweite Grund ist, dass Gott ein souveräner Gott ist. Dass Gott unabhängig von Esther ist. Er sagt, Gott, er wird sein Volk retten, mit dir oder ohne dich. Und jetzt können wir denken, okay, das ist wie so ein Grund, okay, da muss ich, ach, super, muss ich doch nichts machen. Danke, bin ich aus dem Schneider. Aber das zeigt nochmal, Gottes Plan ist nochmal viel größer. Er möchte, dass wir Teil dieses Planes sind. Aber Gott wird sein Volk nicht zugrunde gehen lassen, nur weil die Esther oder weil wir unsere Berufung, unseren Ruf Gottes, den Ruf Gottes nicht annehmen wollen. Und der dritte Grund ist, Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Hey Esther, schau mal, du bist jetzt Königin geworden. Zu dieser Zeit, du bist in dieser Position, du kannst zum König hingehen, du hast ja schon so ein bisschen Gunst, du bist ja nicht ohne Grund Königin geworden. Und dieser dritte Punkt ist wahrscheinlich der größte und entscheidende Punkt. Warum bin ich jetzt in dieser Situation an diesem Ort? Das hat sich die Esther vielleicht gedacht. Und wie ist es bei dir? Warum bist du jetzt in dieser Situation, in dieser Arbeitsstelle, in dieser Familie oder sonst irgendwo in dieser Zeit an diesem bestimmten Ort? Und Esther, sie hört diese drei Gründe und sie fasst einen Entschluss. Esther ließ Mordechai antworten: Geh und versammle alle Juden, die du in Susa findest. Bitte betet für mich und fastet. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen oder trinken, weder in der Nacht noch am Tag. Auch ich will zusammen mit meinen Dienerinnen fasten. Danach werde ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, so komme ich eben um. Jetzt kann man so denken, okay, der ist jetzt alles völlig egal. Ja. Komme ich um, so komme ich um. Aber es zeigt nochmal ihren Entschluss, Gottes Ruf zu folgen, ihre Berufung, der eben jetzt durch einen Familienangehörigen kommt, anzunehmen. Sie entscheidet sich, diese Berufung Gottes anzunehmen, egal wie groß das Risiko ist. Und es zeigt eben auch, wenn Gott uns beruft, dann beruft er uns eben zu Dingen, die uns vielleicht nicht super mega liegen, wo wir sagen, hey, da fühle ich mich jetzt richtig begabt vielleicht in dem Ding oder sagt, da gibt es doch andere, die sind viel besser. Sondern wenn Gott uns beruft, dann ist es ein Risiko, dann fordert es uns heraus und kostet auch was von uns und verlangt auch viel von uns. So wie es bei Esther eben erstmal gebraucht hat, bis sie das annehmen konnte. Aber sie macht es nicht allein, sie bittet ihr Volk zu fasten und zu beten, genau wie sie auch fasten und beten will. Und mit diesem Fasten will man Gott zu nichts zwingen, sondern will sich selber nochmal konzentrieren auf Gott. Und das will sie machen, sie will Gott fragen, jetzt hast du mich in diese Position vielleicht gestellt, jetzt bin ich genau hier, aber wie soll es denn jetzt konkret gehen? Und diese 3 Tage, nehme ich an, hat sie einfach Gott darum gebeten, dass er ihr zeigt, was dran ist. Der Gott beruft ganz unterschiedlich, eben durch Familienangehörige, aber in der Bibel gibt es auch ganz unterschiedliche Berufungen, wie wo Gott direkt dem Menschen begegnet. Das sind natürlich die ganz großen Berufungen, so eine direkte Berufung von Gott. Zum Beispiel bei Mose durch den Dornbusch oder wo Gott direkt Abraham beruft oder wo Gott Jesaja beruft, wo Gott sagt, ja, wen soll ich schicken zu diesem Volk? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Aber Berufung kann ganz unterschiedlich aussehen, das will ich damit sagen. Hier bin ich. Ich bin bereit, dass diese Antwort, die Esther Gott gibt. Und im Hebräischen gibt es ein ganz starkes Wort für dieses Ich bin bereit, hier bin ich. Dieses Wort heißt Hineni. Hineni heißt Ich bin bereit. Und dieses Wort, das ist in der jüdischen Überlieferung, sagt anscheinend der Vater zu seinem neugeborenen Kind. Das ist das erste Wort, was er zu seinem Kind sagt. Also das Kind kommt direkt auf die Welt und dann sagt er Hineni. Und es ist der mächtigste Ausdruck in der hebräischen Sprache für menschliche Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz. Es ist nicht so, das Kind kommt gerade auf die Welt und dann gucke ich mal auf mein Handy. Also ich bin bereit, um mich dich zu sorgen, ich habe gerade noch eine Nachricht, da muss ich kurz mal gucken, danach bin ich gleich wieder für dich da, sondern dieses Hineni heißt, ich bin hier jetzt mit Leib und Seele, um diese Aufgabe zu erfüllen. Nicht nur so ein bisschen, sondern mit meinem ganzen Sein. Komme, was komme. Komme ich um, so komme ich um. Esther ist bereit, ihre Berufung anzunehmen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich bin bereit, Gottes Berufung anzunehmen und mutige Schritte zu gehen. Jetzt hat man mal eine Entscheidung getroffen. Das ist, glaube ich, mal der erste große Schritt. Und jetzt geht die Esther mutige Schritte. Und zwar fastet sie erstmal, betet erstmal und am dritten Tag geht sie zum König, eben in diese Halle, dort, wo der König sich irgendwie aufgehalten hat. Und ich lese vor aus dem Kapitel 5. 3 Tage später legte Esther königliche Gewänder an. So betrat sie den inneren Hof des Palasts. Jetzt muss man sich so vorstellen, so eine große Stille. Sie betritt diesen Hof, sie macht sich irgendwie bereit. Und ich denke nicht, dass sie Angst hatte, sondern dass Gott ihr da so eine Sicherheit gegeben hat. Hey, Gott hat mich hier an diesen Ort hingestellt. Und als der König die Königin Esther auf dem Hof stehen sah, fand sie Gnade bei ihm. Da hielt er ihr seinen goldenen Herrscherstab entgegen. Esther kam näher und berührte die Spitze des Stabs. Der König fragte: Was hast du, Königin Esther? Egal, was du dir wünschst, du sollst es bekommen, auch wenn es die Hälfte meines Königreiches ist. Boah, das ist mal eine Ansage, ne? Hälfte des Königreiches. Was der König damit sagen will, ist: Hey, der hat gesehen, die nimmt echt ganz schön viel auf sich, um dorthin zu gehen. Die riskiert ihr Leben. Und ich weiß nicht, ob er sowas wie Mitleid hatte, aber hat gesagt: Hey, egal was es ist, hey, du tust mir irgendwie leid, du bist mir irgendwie wichtig oder sonst irgendwie. Ich möchte deine Bitte, die du hast, die möchte ich hören und möchte sie auch erfüllen. Also das ganze Königreich nicht, aber schon die Hälfte. Also das ist ihm auf alle Fälle sehr wichtig. Hat Esther damit gerechnet? Gut, gewusst hat sie es nicht, aber diese Schritte musste sie gehen. Und was wäre jetzt eure Reaktion? Boah, das ist doch Gottes Zeichen. Krass. Jetzt muss ich gleich hier den König volltexten mit: Hier, da gibt es einen Haman, der will hier mein Volk umbringen. Nein. Die Esther, sie lädt erstmal zu einem Essen ein. Das Essen, das steht quasi im Text drin, hat sie schon vorbereitet. Das heißt, eben im Gespräch mit Gott ist sie auf diesen Punkt gekommen, auf den Schluss: Ich muss mit dem essen. Das ist irgendwie der nächste Schritt. Und zwar nicht nur mit dem König, sondern auch mit dem Haman. Also mit ihrem Erzfeind eigentlich. Mit dem essen. Da wird vielleicht ein Mensch mit gesundem Menschenverstand gar nicht draufkommen, mit dem Erzfeind noch zusammen zu essen. Und sie essen und der König fragt am Ende des Essens: Also super, jetzt haben wir hier tolle Zeit gehabt, das Essen war auch toll, aber was ist denn jetzt deine Bitte? Was möchtest du? Und was macht die Esther? Sie, jetzt merkt man so, oder kann man so ein bisschen so rauslesen, also sie druckst so ein bisschen rum und sie lädt nochmal zu einem zweiten Essen ein. Ob Esther hier Angst gehabt hat, ob sie kalte Füße bekommen hat, das wissen wir nicht ganz genau. Aber eins wissen wir: Dass Gott auch mit Verzögerungen umgehen kann. Wenn wir sagen: Ah, schaffe ich vielleicht jetzt nicht, die Tür ist offen, dann geht sie zu und dann geht sie an der anderen Seite wieder auf. Diese Schritte zu gehen, es kostet ganz schön viel Mut. Und man stellt sich dann auf diese Frage: Bin ich überhaupt richtig hier? Bin ich überhaupt für diesen Job gemacht? Ich bin noch gar nicht so begabt. Gibt es einen ganz bekannten Spruch, den habe ich von der Martina Scheible geklaut. Hat sie mir erst letztens gesagt: Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Ja, eben nicht die schon alles können, die vielleicht Gott überhaupt gar nicht brauchen, sondern gerade die, ja, vielleicht nicht die super Redner sind oder die allermutigsten sind, sondern vielleicht gerade die es nicht sind, die begabt Gott besonders. Und Gott hilft uns dabei, diese Schritte mit ihm zusammenzugehen. Doch was ist meine Berufung? Es gibt eben diese, denke ich, diese tägliche Berufung, wo ich Gott frage, hey, was hast du für diesen heutigen Tag in meinem Umfeld für mich vor, die Menschen, die ich sehe, den Arbeitsplatz, die Aufgaben, die ich tue, was ist meine Berufung für den heutigen Tag? Und dann gibt es dann wie so eine Art Lebensabschnittsberufungen. Jetzt bin ich gerade hier in Ditzingen oder jetzt bin ich gerade bei der Firma Trumpf oder ich bin jetzt gerade in dieser Familie mit den Kindern oder die Kinder sind nicht mehr da. Was ist meine Berufung, meine Aufgabe für diese Zeit jetzt gerade? Und dann gibt es eben diese ganz große Berufung, die eben Gott für alle Menschen hat. Und diese kleinen Berufungen, die sind dem eben unterstellt. In Epheser 1, Vers 5 steht, er hat uns im Voraus dazu bestimmt oder auch berufen, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefällt es Gott und das ist sein Wille. Das ist erstmal diese ganz große Berufung eben in die Gemeinschaft Gottes, dass wir seine Kinder sind. Das ist unsere Hauptberufung und die ganzen anderen Berufungen, was mein Beruf dann ist, daher kommt ja das Wort auch, die sind dem erstmal hinten angestellt. Aber diese große Berufung steht erstmal über allen. Aber das so rauszufinden ist gar nicht so leicht. Wir kommen zum vierten Punkt. Also ich bin erstmal bereit, Gottes Berufung anzunehmen, so wie die Esther, und mutige Schritte zu gehen, weil eben Gott alles in der Hand hält, weil Gott einen Plan hat mit der Geschichte und mit mir. Der Haman ist überglücklich, der freut sich richtig. Er hat mit dem König und mit der Königin zusammen Abend gegessen. Boah, das ist schon ganz schön krass, wenn man das so weit aufgestiegen ist. Ja, und er ist noch der zweitmächtigste Mann, hat noch viele Kinder, tolles Haus. Hey, da gibt es eigentlich nur Dinge, glücklich zu sein. Und er läuft nach Hause und dann sieht er wieder den Typen da drüben sitzen, den Mordechai. Der verbeugt sich schon wieder nicht. Und ihm kommt so ein Groll hoch, aber auch seine Glücklichkeit ist irgendwie auch so ein bisschen da. Und dann erinnert er sich wieder an sein Lebensmotto. Ah, mein Reich komme, mein Wille geschehe und dieser Untertanne verbeugt sich nicht vor mir. Und er entfasst einen Entschluss, er möchte diesen Mann schön in der Öffentlichkeit hinrichten lassen, auf eine richtig schöne, grausame Art und Weise. Und das Problem ist, der Mordechai ist nicht ein einfacher Jude, sondern ist ein hoher Beamter. Da muss er wahrscheinlich schon noch zum König gehen und das mit ihm noch kurz abklären, aber das ist bestimmt kein Problem. Und er bereitet schon alles vor und am nächsten Morgen will er dann zum König laufen. Parallel dazu passiert im königlichen Palast beim König was sehr außergewöhnlich ist, und zwar der König kann nicht einschlafen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Schlafprobleme hatte oder ob das einfach nur in dem Abend lag oder was weiß ich, oder ob er an das Essen gedacht hat mit Esther, was die wohl vorhat oder was die für eine Frage hat. Auf alle Fälle kann ich einschlafen. Und was macht man, wenn man nicht einschlafen kann? Man lässt sich durch einen Diener, durch einen Schreiber die Chroniken der Stadt vorlesen. Also müsst ihr euch so vorstellen, es ist wie so ein Telefonbuch, total langweilig, irgendwelche Nummern vorgelesen, irgendwelche Namen, irgendwas, was passiert oder so ein Wikipedia-Eintrag, über die Glems oder so. Ja, also die Glems springt dann da hinten und dann fließt sie da vorbei und dann gibt's da so einen Tunnel und dann gibt's dann so einen Glems-See und also total langweiliger Inhalt. Und auf einmal wird der König wach, denn er hört, wie der Schreiber vorliest, dass einer seiner Beamten namens Mordechai ein Attentat auf ihn verhindert hat. Und der König fragt, hey, was ist da nochmal passiert? Und fragt nochmal ein bisschen nach. Und dann ja, wurde ihm schon gedankt. Und dann sagt der Schreiber, nö, hier steht jetzt nichts drin, dass ihm gedankt wurde. Und dann weiß der König, okay, alles klar, dem muss ich irgendwie Danke sagen. Ich weiß da noch nicht wie, aber da ist bestimmt, habe ich schon eine gute Idee. Am nächsten Morgen ist der König richtig motiviert und sucht irgendeinen Beamten, der gerade da ist. Und er sieht den Haman. Der Haman ist eigentlich auch schon früh unterwegs, so wie der König. Er holt den Haman her und er fragt ihn, du Haman, ich habe eine Frage, was mache ich denn mit einem Diener, den ich besonders ehren will. Oh, und der Haman denkt sich, ja, das bin wahrscheinlich ich, ne, den er hier ehren will. Und der Haman, der denkt sich was richtig Tolles aus. Er trägt richtig schön Zentimeter dick auf. Vielleicht so ein königliches Gewand wäre ganz nett, was er anzieht. Am besten auf dem Pferd noch, wo der König auch mal drauf geritten ist selber. Dann sowas wie so eine Krone, also nicht ganz wie so der König, aber schon sehr ähnlich. Und ein vornehmer Mann muss vor ihm laufen, der auch eine ganz hohe Stellung hat im königlichen Reich. Und dann ruft noch irgendjemand in der Stadt, das passiert mit dem Mann, den der König ehren möchte. Und der König sagt, richtig coole Idee. Könntest du der Mann sein, der vorne ist beim Pferd? Und ich würde gerne den Mordechai, den Juden, den würde ich gerne ehren. Und dem Haman fällt erstmal die komplette Gesichtshälfte runter. Er kann sich überhaupt gar nicht fassen, was hier gerade passiert. Und tatsächlich, er muss dann diesen Mordechai durch die Stadt bringen. Er ist sein größter Erzfeind, wo er jetzt eigentlich schon diesen Galgen aufgestellt hat. Hier passieren irgendwie ganz schön viele Zufälle. Dieser König, er kann nicht einschlafen, warum auch immer. Und dann wird genau aus so einem Buch, was relativ dick ist, wird genau die Stelle vorgelesen und er ist noch nicht zufällig eingeschlafen, sondern ist noch wach. Der Haman kommt am nächsten Morgen dann genau zur richtigen Uhrzeit. Zufall ist, wenn Gott anonym bleibt. Zufall ist, wenn Gott anonym bleibt. Und Gott, er schreibt Geschichte, er hat das alles in der Hand, diesen großen Plan. Und er tut heute noch Wunder, Unmögliches, nicht nur damals, sondern auch heute. Gott, er schreibt Geschichte. Das ist dieser zweite Grund von dem Mordechai an die Esther, dass Gott souverän ist, dass Gott eben seinen Plan macht. Und er gebraucht uns Menschen, wir dürfen Teil davon sein. Ja, jetzt gibt es eben dieses zweite Essen und eben in diesem zweiten Essen ist auch der König dabei und wieder Haman. Und in diesem zweiten Essen sagt die Esther, du König, mein Volk soll ausgerottet werden. Es ist ein Völkermord geplant und ich werde auch sterben in 11 Monaten. Und der Haman, der ist dafür verantwortlich. Der hasst mein Volk. Und der König hört es und weiß auch diese ganzen Geschichten, die davor passiert sind, erinnert sich an die Nacht und alles andere. Und er wird wütend und lässt den Haman hinrichten an seinem eigenen Galgen. Vielleicht kommt daher das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Aber es ist immer noch das Problem, der König kann das Gesetz selber nicht ändern. Das Gesetz der Meder und Perser, ja, das kann selbst der König nicht ändern, weil alles, was der König unterschreibt, ist ja, sagen wir mal, perfekt und gut. Und dann kann er sich ja selber ja nicht, diskreditieren. Und er erlässt aber ein neues Gesetz, und zwar, dass die Juden sich wehren dürfen und dass alle, die das jüdische Volk angreifen, dass die quasi wie eine Art vogelfrei sind. Dass dann quasi jeder von denen das alles dann plündern darf, ohne, dass man Konsequenzen dann hat. Und so kommt diese Nachricht, wird überall verbreitet in ganz Persien und überall herrscht Jubel. Alle Juden freuen sich richtig arg. Und in Kapitel 8, Vers 17 gibt es nochmal so ein Vers, ein Satz, der nochmal zeigt, wie groß Gott ist und wie er seinen Plan eben auch mit seinem Volk hat. Viele Menschen aus verschiedenen Völkern der Erde bekannten sich nun als Juden. Die haben gesehen, dieser Gott der Juden, der hat irgendwie, hätten eigentlich alle tot sein müssen. Eigentlich wäre jetzt die Zeit der Juden vorbei gewesen, dieser große Völkermord wäre eigentlich passiert. Und stattdessen wird das Volk Gottes noch größer. Viele sehen, der ist bei seinem Volk dabei und es wird noch größer und dazu möchte ich auch noch gehören. Ich bin bereit, Gottes Berufung anzunehmen und mutige Schritte zu gehen, weil Gott mit mir Geschichte schreibt. Ja, wir wollen jetzt noch so eine Zeit der Stille machen, wo ja diese Impulse, die ich gegeben habe, nochmal auf euch wirken lassen könnt, wo ihr nochmal drüber nachdenken könnt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wo bin ich denn eigentlich und was ist vielleicht jetzt meine Berufung, vor was sträube ich mich vielleicht schon lange, was sind vielleicht nächste Schritte, die ich tun kann. Und wir schließen es dann mit dem Vater unser, die Zeit.